Regelmäßig nimmt Mobit extrem rechte Aktivitäten in Thüringen in den Blick. Mobit, das ist die mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Mittlerweile ist April, das erste Quartal des Jahres ist vorbei und dazu neu erschienen ist eine Dokumentation über dieses Quartal von Mobit und darüber möchte ich sprechen mit Felix. Hallo.
Hallöchen.
Ende letzten Jahres haben wir auf 2022 geblickt und in diesem Rückblick hattest du gesagt, am meisten überrascht hat dich die Reaktivierung der Reichsbürgerszene, dass du nicht damit gerechnet hast, dass es einen Kongress gibt mit über 200 Personen so aus diesem Milieu. Im Dezember kam es ja zu Razzien gegen die sogenannte Wahlkommission Reuß. Steigen wir also mal mit dem Thema ein. Welche Folgen hatten denn die Razzien in Thüringen? Gab es überhaupt Folgen so bezogen auf die Aktivitäten in der Reichsbürgerszene?
Also man konnte ganz kurzzeitig sehen, dass es die Aktivitäten, die sind natürlich vor allen Dingen, wenn man jetzt jenseits von Veranstaltungen schaut, im Online-Bereich, in den Foren und so, dass es schon eine Zeit lang ein wenig ruhiger zuging, vor allen Dingen in diesen Kreisen der Wahlkommissionen. Aber nach kurzer Zeit ging es dann auch gleich weiter und man schloss an die Aktivitäten vom letzten Jahr an. Es gab schon die ersten Vorträge wieder im Eichsfeld und weil ich über diesen Kongress gesprochen habe das letzte Mal, bereits jetzt kursiert eine Ankündigung für die zweite Runde dieses Kongresses, der sogenannte Zukunftskongress, die zweite Runde und soll im Juni stattfinden. Angekündigt wird aktuell der Großraum Göttingen, aber wie wir wissen, von Göttingen entfernt liegt auch das Eichsfeld nicht besonders weit. Das heißt also, wir können hier nicht ausschließen, dass dieser Kongress uns wieder in Thüringen trifft, denn beim letzten Mal war auch ein Großraum angekündigt, der quasi gar nicht so sehr dann im Fokus stand. Das heißt, wir gibt durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kongress auch uns wieder in Thüringen erfreuen darf, im Eichsfeld eventuell. Und man sieht, die Szene ist erstmal unbeeindruckt von diesen Razzien und es geht einfach weiter und offensichtlich auch mit der Planung derartiger Großveranstaltungen.
Neben der Reichsbürgerszene sind auch Rechtsrockkonzerte so ein Bereich, mit dem ihr euch bei Mobit befasst. Dazu haben wir auch schon hier bei Radio Frei ein Interview gehört. Letztes Jahr gab es 31 dieser Rechtsrockkonzerte, vor allem Liederabende. Schauen wir nochmal auf andere Aktivitäten in Thüringen neben Rechtsrockkonzerten, neben Reichsbürgern. Was waren denn noch so Gruppen oder Ereignisse, die euch beschäftigt haben in den ersten 3 Monaten des neuen Jahres?
Also wir müssen sagen, es gibt dann natürlich so verschiedene Ebenen, was so die klassische Neonazi-Szene angeht, was dann so Akteure dieser sogenannten Montags-Demos, also diese Mischung aus Pandemieleugnerinnen-Szene, extremer Rechter und jetzt irgendwie kruden Friedensbewegten oder möchte gern Russland freuen, wie auch immer. Und da hat man natürlich so verschiedene Städte, wo bestimmte Szenen aktiver oder weniger aktiv sind. Also ganz klar nach wie vor, was uns Sorgen macht, ist die Neonazi-Szene in Eisenach. Hier sehen wir eine starke Vernetzung und trotz der Razzien und Festnahmen des Generalbundesanwalts hat sich die Szene hier zwar in der Öffentlichkeit zurückgezogen, das heißt, es gibt weniger öffentliche Veranstaltungen und so weiter dieser Jugend-Neonazi-Gruppierung, aber es gibt Anschläge jetzt vor wenigen Tagen auf das linken Büro von der Abgeordneten Kathi Engel. Es gibt wieder Flyer, die Drohungen enthalten und es gibt regelmäßig auch Treffen, wo Neonazis aus Eisenach mit Neonazis bundesweit oder teilweise eben sogar in die organisierte Kriminalität sich zusammensetzen und sich vernetzen. Zweiter Punkt in Eisenach ist natürlich immer noch die Landesgeschäftsstelle der NPD. Das heißt, hier finden Rechtsrockkonzerte statt, hier finden Vortrags- und Netzwerkveranstaltungen statt. Erst jetzt, letztes Wochenende, gab es da ein sogenanntes Treffen der Generationen, wo Nachwuchs-Neonazis und altgediente Kameraden, wie die NPD es selber nennen würde, zusammenkamen und sich in der Immobilie getroffen haben. Das heißt, hier also nach immerhin noch der ganz starke Fokus auf die Neonazi-Szene. Und andererseits haben wir natürlich eine Stadt wie Gera, wo wir dieses Protestmilieu haben, angeführt von lokalen Unternehmern und Neonazis gemeinsam, die jetzt sogar ein bisschen nach unserem Quartal aber einen eigenen Verein gegründet haben, Aufbruch Gera, damit anschließend aus Verstoßene aus AfD-Kreisen aus Sachsen-Anhalt und hier auch im Kommunalwahlkampf aktiv werden wollen. Allerdings, wenn man so möchte, auch ein Bruch mit der AfD stattgefunden hat, den wir registrieren.
Inwiefern?
Christian Klar, also einer der Führungsfiguren dort in Gera, hat wohl ein AfD-Ausschlussverfahren bekommen aufgrund seiner Aktivitäten, so wie er das selber formuliert hat, und ist dann wohl am Ende jetzt selbst aus der Partei ausgetreten. Also es kommt hier zu so einem Bruch, was ganz merkwürdig ist, denn bei der Veranstaltung, wo dieser Aufbruch Gera gegründet wurde, stand auch ein Landtagsabgeordneter der AfD mit auf der Bühne, dessen Rolle offensichtlich ihm selber auch noch nicht so richtig klar ist. Das heißt also, man versucht, diese Kreise zu erhalten, weil die natürlich die sind, die mobilisierungsstark sind. Aber andererseits wollte man dann offensichtlich einen Neonazi wie Christian Klar doch nicht in den eigenen Reihen haben. Also hier scheint sich ein ganz erheblicher Bruch abzuzeichnen, was interessant werden wird, auch für die kommenden Großdemonstrationen. Denn die AfD selbst verfügt auf der Straße eigentlich kaum über eine Mobilisierungskraft, wie wir in den letzten Wochen, Monaten auch gesehen haben. Die Demos sind eigentlich regelmäßig, wenn man das abgleicht mit den angemeldeten Zahlen oder mit den Zahlen, die andere Netzwerke mobilisieren können, regelmäßig gescheitert. Und die Friedensspaziergänge, wie die AfD es nennt, waren im unteren 100er-Bereich in der Landeshauptstadt. Der letzte wurde jetzt sogar abgesagt. Das heißt also, die AfD hat kaum eigene Mobilisierungskraft. Und sich dann mit diesen Netzwerken zu zerstreiten, die auf der Straße aktiv sind, das könnte die Szene nachhaltig auch negativ beeinflussen.
Du hast die AfD schon angesprochen. Seit mittlerweile 10 Jahren ist ja die AfD bundesweit aktiv und auch für Erfurt hat sie sich jetzt nochmal angekündigt, nicht mit einem Friedensspaziergang, aber mit einer Demonstration, mit einer großen Kundgebung am 29. April. Ist das schon ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf, den wir ja für Thüringen im nächsten Jahr erleben werden, oder wie ist das einzuschätzen?
Man muss sagen, wenn man sich die AfD-Strategie anguckt, dann ist die AfD eine Partei, die eigentlich natürlich auch aufgrund ihrer Oppositionsrolle in einem Dauerwahlkampf ist. Also wir sehen kaum eine Partei, auch andere Parteien, die in der Opposition sind, die so viele permanente Infostände, Bürgerabende und so weiter macht. Das ist eine Strategie, die wir schon seit vielen Jahren kennen, denn das haben auch Führungskräfte wie Höcke schon vor Jahren klar gemacht, die sehen in der parlamentarischen Arbeit gar nicht so sehr ihr Fortkommen. Das heißt, das soll mehr auf der Straße stattfinden, das soll im Kontakt stattfinden zu den Bürgerinnen und Bürgern. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Partei am Parlamentarismus an sich, sagen wir mal, ein untergeordnetes Interesse hat und vielmehr natürlich eine Strategie fährt. Höcke hat das vor Jahren schon formuliert, die auf eine kulturelle Hegemonie abzielt. Das heißt also, man möchte die ideologische Vorherrschaft jenseits von Parlament und Verwaltungen erringen. Und deswegen, die AfD ist so eine Art Dauerwahlkampfpartei. Ja? Also jede Woche mehrere Infostände und so weiter und so weiter.
In ganz Thüringen.
Ganz Thüringen. Das gilt immer für ganz Thüringen, vornehmlich aber auch vor allen Dingen in den ländlichen Regionen. Also es gibt ländliche Regionen, da sind viel mehr Infostände als jetzt zum Beispiel in Erfurt direkt. Also die gucken, glaube ich, auch sehr gut, wo ist so ihr Milieu, was sie erreichen können und so weiter und so weiter. Gera gibt es zwar auch viele, aber so das gilt schon fast thüringenweit. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie aktiv der jeweilige Landtagsabgeordnete aus der Region ist. Und dieser 29.04. ist, glaube ich, erneut mal wieder der Versuch, eine Großdemonstration zu organisieren. Das wird ganz spannend, denn die letzten Demonstrationen, die die AfD, ich habe es eben schon gesagt, versucht hat, sind eigentlich in den Teilnehmerzahlen immer gescheitert und weit zurückgeblieben hinter zum Beispiel den Demonstrationen, die die Kräfte in Gera organisiert haben. Das wird deswegen spannend, weil das Personal und die Netzwerke aus Gera ja auch beteiligt waren, zum Teil an den Demonstrationen dann in Erfurt und so weiter. Was also diese Spaltung jetzt mit Gera für Auswirkungen hat, war ja die Frage, meldet die AfD etwas zum 1. Mai an? Und das hat man sich dazu entschieden, das irgendwie 2 Tage vorher zu machen. Hat sich Bundesprominenz geholt, also beworben.
Mit Alice Weidel?
Genau, beworben wird gerade der Flyer mit Höcke und Weidel, was natürlich auch so ein bisschen zeigt, wie sich die Parteistruktur hier in Thüringen selber einordnet. Ne? Also die beiden Führungskräfte, man soll nicht vergessen, dass Björn Höcke immer noch kein richtiges Amt, wenn ich das richtig weiß, auf Bundesebene hat, wenn ich jetzt nicht irgendwas unterschlage. Das heißt, er ist immer nur noch der Thüringer Sprecher und die Bundesvorsitzende kommt. Also man sieht hier schon, wo die Partei sich selber oder der Landesverband sich selber auch einordnet, würde ich sagen. So nehme ich das zumindest wahr. Und es ist der Versuch, in diesem Konglomerat jetzt wieder auf die Straße zu gehen. Ja. Sicherlich ist das, was wir von der AfD permanent sehen, auch so ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf, wobei man davon ausgehen kann, dass das dann nochmal zunehmen wird, diese Frequenz, die wir jetzt sehen, weil dann werden natürlich alle Landtagsabgeordneten umschalten auf Wahlkampf und, so wie wir das aus anderen Bundesländern auch gesehen haben die letzten Jahre, es kommt dann immer noch zum Beispiel aus der Jugendorganisation Unterstützung aus anderen Bundesländern und gerade in Thüringen vermute ich, wird nächstes Jahr im Landtagswahlkampf ein Schwerpunkt liegen, den die AfD auch bundesweit setzen wird. Das heißt, diese Frequenz, davon ist auszugehen, wird 2024 definitiv nochmal hochgesetzt werden. Ja.
Das war schon der Blick auf die AfD. Bezogen auf Thüringen hast du Eisenach herausgestellt, hast du Gera herausgestellt. Ich würde gerne nochmal in Erfurt bleiben. Dort gab es auch, zumindest im letzten Jahr, vermehrt auch Angriffe im Erfurter Norden von Neonazis auf Einzelpersonen, aber auch auf Einrichtungen im Ortsteil. Und es kam aber auch zu einem gewalttätigen Angriff auf zwei Neonazis hier in Erfurt. Welche Folgen hatte denn das? Wie hat da eine rechte Szene hier in Erfurt darauf reagiert? Wie hat sich das in den letzten Monaten entwickelt?
Genau, das ist die Zeit gewesen, als die sogenannte Neue Stärke-Partei, also die quasi so ein bisschen aus diesen Alt-Neonazi-Netzwerken vom Herrenberg und so ein bisschen aus ein, zwei anderen Teilen, so Weimarer Land aus Thüringen entstammt ist, so im Aufbruch war, wo es dann jüngere Neonazis gab, die dort mitgemacht haben und sich in dieser Dynamik, auch in dieser militanten Selbstdarstellung der Partei, versucht haben, einen Nazi-Kiez zu errichten, so wie es eben selbst auch benannt wurde. Und da gab es dann eben auch Übergriffe auf Personen und so weiter. Und da ist dann nicht so viel gefolgt. Und dann gab es eben, bisher ermittelt die Polizei ja noch, einen Übergriff auf zwei, würde ich sagen, ziemlich zentrale Figuren, die da involviert waren in diesen Parteistrukturen. Und muss sagen, seitdem ist eigentlich ruhig. Ich würde sagen, das ist eine ähnliche Dynamik, wie wir das an anderen Orten gesehen haben. Überall da, wo Neonazis sehr militant aufgetreten sind, auch in Eisenach muss man das ja erwähnen, und wenig an Repression, an Folgen zu sehen sind durch Sicherheitsbehörden, ich finde, diese These müsste man in der Dynamik mal diskutieren. Gibt es Menschen, die dann offensichtlich dazu geneigt sind, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, das meine ich erstmal rein deskriptiv, und gegen militante Neonazis vorzugehen? Und so scheint mir, in dieser Dynamik ist es auch in Erfurt dann passiert. Wir haben gerade Gerätzeit letztes Jahr, dieses Jahr, genau. Und
zum Jahreswechsel.
Ja, zum Jahreswechsel. Und da gab es dann diesen Übergriff. Seither, das hat natürlich mehrere Gründe, ist vor allen Dingen, sind diese Strukturen, diese Netzwerke rund um diese NSP deutlich verstummt. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Partei sich im völligen Zerfall befindet. Die meisten Thüringer Kräfte sind irgendwie auch schon ausgeschieden aus den Führungspositionen, in denen sie waren. Das heißt also, diese Dynamik, die ich beschrieben habe eingangs, dass wir es hier mit so einer militanten, so im Aufbruch befindlichen Struktur zu tun haben, das hat sich einerseits deutlich geändert. Ob da jetzt dieser Angriff eine Folge hatte, das lässt sich immer schwer sagen. Aber da ist es im Erfurter Norden auch aufgrund des Wegzugs einiger Akteure, ist es deutlich ruhiger geworden. Es war eine Zeit lang schon massiv so, dass Leute sich dann eben auch permanent bedroht gefühlt haben. Von daher ist sozusagen diese Ruhe, die da eingekehrt ist, sicherlich erstmal gut. Wenn man dem irgendwas Positives abgewenden will, ist sicherlich das hier, dass wir eine Dynamik im Viertel erlebt haben, die sehr positiv war, weil es eine sehr große Solidarisierung gab. Es gab eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Man hat sich zusammengesetzt, und ich habe das an den Veranstaltungen, an denen ich da eingeschränkt beteiligt war und vor Ort war, sehr, sehr schön zu sehen, dass es so eine Solidarität gab, die im Viertel dann vorgeherrscht hat, weil man sich verteidigen musste und weil man Menschen auch, die im Fokus standen, da zur Seite gesprungen ist. Das, muss ich sagen, fand ich schon ziemlich beachtenswert.
Die NSP, die Neue Stärkepartei, ist nur ein Akteur, den ihr zählt unter extrem rechts. Du sagst, die befindet sich im Zerfall, und auch in eurem Quartalsbericht, in eurer Dokumentation schreibt ihr aktuell, die Thüringer Neonazi-Szene verlor in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik. Interessant ist natürlich trotzdem, dass es auf der Straße viele Aktivitäten gibt. Ihr beobachtet diese extrem rechten Ereignisse. Gleichzeitig gibt es aber wenige aktive Neonazi-Gruppen. Wie passt denn das so zusammen?
Genau, also was wir vor allen Dingen einfach sagen müssen, ist, dass die Parteien, die haben deutlich in dieser Struktur an Bedeutung verloren. Wir müssen ja bedenken, dass vor einigen Jahren noch, das mag dem einen oder anderen dann jetzt schon weit weg erscheinen, aber 2009, da ist die NPD fast mal in den Landtag eingezogen. Ja. Also wir reden von einer Partei, wo das dritte Landesparlament, damals ja noch Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wo die fast das dritte Landesparlament erreicht hätten, wenn so ein paar Menschen weniger zur Wahl gegangen wären, so kann man das immer formulieren, dann wären die da reingezogen. Natürlich irgendwie nur mit 4, 5 Leuten oder so, das ist klar. Aber davon reden wir. Und jetzt reden wir von einer NPD, um das als Beispiel zu nehmen, die es nicht mal mehr schafft, bei den Wahlen in die Wahlkampfkostenerstattung zu kommen, weil ihre Ergebnisse so schlecht sind, dass das nicht mehr dafür reicht. Der dritte Weg spielt sowieso keine Rolle. Und deswegen haben sich diese Parteien entschieden, dann in eher sozusagen Subkultur zu bedienen, vor Ort Netzwerke zu machen. Die haben halt Immobilien, da finden Konzerte statt, da finden Dartabende statt, da finden Treffen statt und so weiter. Und zweiter Punkt, auch die großen Neonazi-Demos, die wir vor Jahren noch kannten, also am 1. Mai, wo auf einmal irgendwie 1000 Leute aufmarschiert sind, das gibt es in der ganzen Bundesrepublik nicht mehr. Auch in Thüringen gibt es seit Jahren keinen relevanten 1. Mai-Aufzug mehr. Also man kann so ein bisschen sehen, die Szene ist da zerfallen. Deswegen haben sich natürlich Teile der Szene auch andere Spielwiesen gesucht. Ja? Aber selbst diese großen Open-Air-Konzerte finden ja auch nicht mehr statt. Also wir haben jetzt wieder die Rückkehr so in die kleinen, nach innen gerichteten Konzerte. Und deswegen hat in dieser Dynamik auf jeden Fall die Neonazi-Szene deutlich an Schwung verloren. Und sie ist vor allen Dingen eher noch regional wichtig. Ne? Also die NPD ist ein zentraler Akteur. Ich will auch nicht, dass das sozusagen so eine Entwarnung ist. Aber in Eisenach interessiert das die Leute relativ wenig, ob die NPD 4,6% bei der Landtagswahl holt, weil da ist die NPD unheimlich präsent. Oder nehmen wir irgendwelche Strukturen der Neonazi-Szene aus dem Kameradschaftsbereich, die dann in die organisierte Kriminalität gewechselt sind. Das ist dann für die Leute vor Ort, ist denen relativ egal, ob es keine große 1. Mai-Demo mehr gibt. Das ist eine ganz eklatante Bedrohung. Deswegen ist immer so, das soll nicht verharmlosend klingen, aber wir sehen, dass diese Mobilisierungskraft, die die Szene noch hatte, auch jetzt, wenn man sich große Ereignisse bundesweit anguckt wie Dresden, da sind ja bei weitem nicht mal mehr ansatzweise die Zahlen, die wir noch vor Jahren hatten mit 5.000, 6.000 Teilnehmenden. Ja. Nicht mal mehr Björn Höcke läuft in Dresden mit. Also da hat sich ja viel geändert.
Die Präsenz oder die Bedeutung von extrem rechten Parteien schwindet. Zu dem Schluss kommt ihr von Mobit. Aber die rechte Szene sucht sich andere Spielwiesen, sagst du. Noch ein aktuelles Beispiel aus Erfurt. Jetzt Mitte April sind Plakate auf dem Erfurter Anger aufgetaucht. Thematisch geht es um Migration, genauer gesagt um sogenannte Remigration, die gefordert wird statt Angsträume. So steht es auf diesen großen roten Plakaten. Die Bilder dazu hat eine Gruppe namens Kontrakultur Erfurt gepostet. Mit welcher Szene haben wir es denn hier zu tun und wie bewertet ihr das?
Das ist ein schönes Beispiel, wie man sehen kann, wie quasi Kader, die schon jahrelang aktiv sind, neue Formate und vermeintlich neue Strategien sich suchen. Das, was die machen, ist ja ein abgekauter Hut. Das ist das, was die identitäre Bewegung schon seit 15, 20 Jahren macht. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Also eigentlich sind ja diese Plakataktionen eine völlige strategische Bankrotterklärung. Bei denen fällt nichts Neues ein. Die gehen immer noch auf den öffentlichen Platz, stellen Plakate hin und dokumentieren es in sozialen Netzwerken und feiern sich selbst.
Okay, und das bleiben bei den alten Themen.
Ja, genau, bleiben bei den gleichen Themen. Also das ist alles sozusagen eigentlich eine strategische Bankrotterklärung. Deswegen will ich auch mal sagen, wir sollten da jetzt auch die große Empörung, wir müssen das ernst nehmen, aber wir müssen auch sehen, dass das halt, also denen fällt absolut nichts Neues mehr ein. Ne? Das müssen wir ganz klar sehen. Das ist halt identitäre Bewegung unter einem neuen Namen und die war schon tot und die hat man intern schon tot gesagt, schon vor einigen Jahren. Und was machen die Thüringer Neonazis mit ihren Netzwerken auch in anderen Bundesländern? Sie stellen Plakate auf. Okay, so das ist eure Innovation? Ja. Und hier kann man eben schön sehen, weil wir es natürlich nicht mit Leuten zu tun haben, die neu in der extremen Rechten sind, sondern wir haben es zu tun mit Leuten, die aus einem neonazistischen und aus einem Mischspektrum Neonazi- und Fußballbereich kommen. Und wir sehen, dass die quasi sich neu orientiert haben, ja, also versucht haben, da seit 2019 konnten wir das sehen, dass einige Personen aus der Thüringer Neonazi-Szene auf einmal aufgetaucht sind bei den identitären Bewegungen, unter anderem in Österreich. Und auf einmal fangen dann unter dem Namen Kontrakultur ja Aktionen an, die wir so eigentlich schon seit Jahren kennen. Und deswegen kann man das ganz gut sehen. Also wir haben es immer wieder mit den gleichen Personen zu tun und die wandeln halt so ein bisschen die Strategie, geben sich einen neuen Namen und suchen sich dann strategisch eine neue Spielwiese. Also deswegen meine ich, wir müssen das mal ganz realistisch einordnen. Natürlich auch darüber sprechen, aber das sind Bankrotterklärungen. Ne? Die Szene, diese Jugendszene kriegt eigentlich nichts auf die Reihe und auch diese Leute sind innovativ eigentlich völlig gescheitert. Noch ein Nachsatz ganz kurz zu den Neonazi-Parteien, damit es vollständig ist. Das Wählerpotenzial, was früher NPD und so weiter hatte, das hat natürlich der Vollständigkeit halber zu sagen, die AfD einfach aufgesaugt. Also selbst Neonazis werben, bekannte Neonazi-Aktivisten werben vor Wahlen dafür, die Stimme doch der AfD zu geben, nicht der NPD, weil sie da wenigstens was bringen würde. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
Das war ein Rückblick und auch ein bisschen ein Blick nach vorn auf extrem rechte Aktivitäten in Thüringen. Vielleicht noch abschließend eine Frage, Felix. Ich erinnere mich, dass es einfach sehr, sehr viele Ereignisse gibt, die darunter fallen, extrem rechte Aktivitäten. Im letzten Jahr über 1700 Ereignisse. Wenn ihr diese Dokumentation erstellt, wie funktioniert das dann? Wie könnt ihr diese Ereignisse mit Blick auf ganz Thüringen sammeln, zählen, bewerten, ohne dass euch dabei dann der ganze Kopf schwirrt?
Genau, man muss natürlich eine Änderung, eine Veränderung quasi hier schon klar machen. Wir führen nicht mehr die klassische Chronik, wie wir das bis Ende letzten Jahres gemacht haben, weil genau das, was du sagst, diese hohen Zahlen führen dazu, dass wir am Ende irgendwie fast 3 Mitarbeiterinnen gebunden hatten, die jetzt nicht Vollzeit, aber die eben Teil ihrer Arbeitszeit für diese Chronik, weil wir wirklich alles dokumentiert haben. Da musst du alles sammeln, das muss ja hinterlegt werden und ne, das muss ja auch einen Anspruch haben, der quasi ist. Das haben wir nicht mehr geschafft bei 1700 und deswegen beschreiben wir das Ganze jetzt qualitativ und ein Teil unserer Arbeit. Und der Schwerpunkt ist immer Beratung und nicht Recherche oder diese Publikation. Deswegen haben wir das ja auch verändert, weil wir natürlich ein Beratungsprojekt sind. Und jetzt gucken wir uns das natürlich im Querschnitt an. Wir recherchieren aus öffentlichen Quellen und gucken uns dann an, was ist da sozusagen die Tendenz, die wir sehen, setzen uns zusammen, diskutieren das. Und das gießen wir dann immer in die Texte, die man auf unserer Homepage nachlesen kann. Und daraus entstehen dann diese Quartalsberichte, wo wir jetzt eben mehr versuchen, qualitativ zu beschreiben, was passiert. Und nicht mehr so sehr diese einzelnen Zahlen, weil wir auch das Gefühl hatten, bei diesen gigantischen Zahlen, das kann auch niemand mehr auswerten. Also das kann sich niemand mehr angucken, damit kann kaum noch jemand was anfangen und deswegen dieser Schritt hin zum qualitativen Output, wenn man so möchte. Und ansonsten gehört Recherche natürlich ganz klar zu unseren Arbeitsschwerpunkten. Das ist für uns ein Stützprozess für unsere Beratung. Wir machen ja auch Fortbildungen in verschiedenen Bereichen und dafür müssen wir natürlich, das ist auch unser Anspruch, fit sein in dem, was aktuell in der Szene passiert. Deswegen Recherche immer fester Teil unserer Arbeit und wir wollen natürlich auch die Öffentlichkeit über das, was wir sehen, informieren.
Nachzulesen ist der Bericht und ist das, was Mobit tut, unter anderem auf der Internetseite mobit.org. Wir haben heute gesprochen über die ersten 3 Monate, über die Ereignisse, die Aktivitäten in der extrem rechten Szene in Thüringen mit Felix von Mobit und ich würde sagen, in 3 Monaten sprechen wir uns wieder. Vielen Dank für das Gespräch.
Bis dann.